Der Predigtext von heute steht in Johannes, dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Verse 16 bis 21. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Und so vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun...
Stellt euch folgendes Szenario vor. Tolle Kreuzfahrt in der Karibik. Party rund um die Uhr. Und du bist dabei, du hast die Zeit deines Lebens, Mitternacht, Champagner fließt in Strömen, ein Glas zu viel, ein Fehltritt im Dunkeln und einen Augenblick später treibst du auf dem Ozean. Das Schiff verschwindet am Horizont, alles dunkel, nichts zu sehen, außer ein paar Wagen, Dreiecken im Wasser, die dich im Mondlicht elegant umkreisen. Dir schwant nichts Gutes. Aber auf einmal, wie aus dem Nichts, ein Helikopter. Ein Mann wird heruntergelassen. Wie konnten sie dich nur so schnell finden? Aber egal. Über den Motorenlärm brüllt der Mann etwas zu. Zuerst kannst du es nicht verstehen, aber dann hörst du, was er sagt. Du bist verloren. Was? Du bist verloren. Der Mann wird hochgezogen, der Hubschrauber verschwindet wieder in der Nacht. Während das Flappen leiser wird, stupst dich von hinten eine raue Nase an. Die Party ist vorbei. Was natürlich unvorstellbar erscheint, keine Rettungsmannschaft würde so gleichgültig handeln. Das kann doch manchmal ziemlich nah an unserer Vorstellung davon sein, wie Gott sich gegenüber uns verhält. Manchmal können auch wir meinen, dass Gott vor allem deshalb spricht, wenn er mal spricht, um uns zu sagen, was wir alles falsch machen. Da strampelt man sich im Leben vielleicht verzweifelt ab, um den Kopf über Wasser zu halten, und eine Stimme aus dem Dunkeln ruft, mehr Beinstreckung beim Strampeln. Selbst wenn wir Gott nicht ablehnen, sondern ihm offen gegenüberstehen, dann kann es trotzdem manchmal so wirken, als würden wir einfach hoffnungslos aneinander vorbeireden. Ob wir es mit einem gleichgültigen Gott oder mit einem richtenden, urteilenden Gott zu tun haben, wir scheinen uns einfach nicht zu verstehen. Ein Beispiel haben wir letzte Woche gesehen. Vielleicht erinnern wir uns noch an die Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus. Nikodemus weiß wohl, dass es bei der jüdischen Obrigkeit, zu der er ja selbst auch gehört, nicht allzu gut um die Beliebtheit von Jesus bestellt ist. Deshalb kommt er im Dunkeln, im Schutz der Nacht zu Jesus. Aber trotzdem bestätigt er Jesus, dass der ein ganz besonderer jüdischer Lehrer ist, ein Rabbi. Du bist von Gott gesandt, sagt er, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Und da bekommt man den Eindruck, dass Nikodemus etwas kapiert hat. Jesus ist etwas Besonderes. Und würde man da nicht erwarten, dass Jesus in die Hände klatscht und sagt, na endlich hat es jemand kapiert. Und wie reagiert er stattdessen? Er warnt Nikodemus. Er sagt zu ihm, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus versteht die Welt nicht mehr. Wie soll das denn funktionieren? Es ist doch vollkommen unmöglich. Und es scheint, als ob die zwei aneinander vorbeireden. Aber wenn man versteht, was Jesus hier sagt, er sagt schließlich, deine Erkenntnis ist nicht das Wichtige. So wie es momentan um dich steht, wirst du kein ewiges Leben im Reich Gottes haben. Du musst neu geboren werden. Wenn man das so hört, dann hört es sich wie ein harsches Urteil an. Nikodemus könnte sich enttäuscht abwenden, frustriert, weil Jesus seine Erkenntnis nicht mit Lob quittiert, entnervt, weil Jesus ihn nicht so zu akzeptieren scheint, wie er ist. Mit dieser Reaktion würde Nikodemus, denke ich, auch in unserem Umfeld sicher nicht alleine dastehen. Auch bei uns begegnet man oft Menschen, die sich von Gott missverstanden fühlen, verurteilt und im Stich gelassen. Und am Ende denkt sich vielleicht der ein oder andere, lieber ein realistisches Leben leben, als eins, das vom Scheitern geprägt ist, oder? Gott als gleichgültiger Gott, Gott als verurteilender Gott. Das Problem mit diesem Gottesbild ist, dass es nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Es ist genauso abstrus wie das Bild vom Anfang. Und was Johannes hier in Kapitel 3 klarstellen will, ist, dass Gott eben nicht von kaltherziger Gleichgültigkeit motiviert ist. Das macht schon deshalb keinen Sinn, weil er dann Jesus nie hätte schicken brauchen. Sondern Vers 16, da sagt er, Gottes Handeln ist von Liebe für die Welt geprägt. Vers 16, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Mit anderen Worten, Jesus ist nicht gekommen, um uns zuzurufen, dass wir verloren sind, und dann verschwindet er wieder. Jesus ist auch nicht gekommen, um mit einem abfälligen Kopfschütteln unsere Versuche zu kommentieren, den Kopf über Wasser zu halten. Gott hat seinen Sohn Jesus nicht in die Welt gesandt, um uns zu verurteilen, sagt er in Vers 17, sondern um die Welt durch ihn zu retten. Gott hat Jesus gesandt, um die Welt durch ihn zu retten. Hier erfahren wir, wie Gott über diese Welt denkt. Hier sehen wir seine Pläne für die Welt. Ja, die Welt ist verloren. Dazu gleich mehr. Ja, die Welt muss gerettet werden. Aber Gott schaut nicht gleichgültig zu, wie die Welt verloren geht. Er schaut nicht mit Verachtung oder mit Verurteilung auf uns, sondern zuallererst mit Liebe. Na gut, in einer schlechten Welt kann ein solcher Glaube an einen Gott der Liebe sicherlich von großem therapeutischen Wert sein. So hat es mir vor langer Zeit ein Psychotherapeut erzählt. Aber für Johannes ist das kein Wunschdenken. Johannes hat den Sohn Gottes kennengelernt. Er schreibt als Augenzeuge. Und auch wenn es zu gut scheint, um wahr zu sein, dann träumt Johannes doch nicht, sondern er hat mit eigenen Augen gesehen, dass Gott seinen einzigen Sohn hergab. Er war dabei, als Gott sein Bestes für die Welt gab, seinen Sohn Jesus, um am Kreuz für die Welt zu sterben. Und unter dem Eindruck dieser Gotteserfahrung explodiert sein Gottesbild. Er erkennt, dass Gottes Beziehung zu dieser Welt nur mit einem Wort beschrieben werden kann. Johannes hat Gottes Handeln gesehen. Er hat gesehen, wie er anpackt. Er hat gesehen, wie er sich die Hände schmutzig macht, um Menschen vor dem Verlorengehen zu retten. Und weil Johannes das alles mit eigenen Augen gesehen hat, gibt es für ihn nur ein Wort, nur eine Motivation, die das Handeln Gottes erklären kann. Es ist seine vollkommene, seine unermesslich große Liebe. Nicht um zu verurteilen, ist Jesus in die Welt gekommen, sondern um zu retten. Aber darin wird schon deutlich, ja, wir Menschen brauchen Rettung. Wir brauchen einen Retter. Und den Grund dafür liefert Johannes gleich im nächsten Vers, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Von Verurteilung ist hier die Rede. Hier gibt es Menschen, die nicht verurteilt werden, aber es gibt auch Menschen, die schon verurteilt sind. Zwei Gruppen von Menschen. Und ihre Zukunft könnte unterschiedlicher nicht sein. Die einen sind für alle Ewigkeit verloren, die anderen gerettet und haben ewiges Leben. Nur einen Unterschied gibt es zwischen den zwei Gruppen, sonst nichts. Ein Unterschied, ihre Reaktion auf Jesus. Gerettet sind die, die an Jesus glauben, verloren sind die, die nicht glauben. Sie sind schon verurteilt. Sie brauchen Rettung. Wenn man das Ganze etwas kritisch hinterfragt, dann hört es sich fast willkürlich an, dieser Glaube. Andere Leute haben doch auch Glauben und auch deren Glaube kann viele gute Taten motivieren und die Gesellschaft bereichern. Aber Johannes spricht hier nicht von Glaube als einer Sache. Also einem Ding, das man in seinem Koffer dabei haben muss. So wie eben jeder seinen Glauben hat. Johannes geht es beim Glauben nicht um eine willkürliche Sache, die dies oder jenes sein kann, je nachdem, wo man geboren wurde und wie man aufgewachsen ist. Nach der Logik müsste man nur fest genug glauben, dass Schweine fliegen könnten und dass es deshalb morgen Frikadellen regnet. Es ist albern. Das Entscheidende am Glaube ist doch nicht der Glaube, sondern das Objekt, in das ich meinen Glauben setze. Glaube ist keine magische Sache, die einer hat und der andere nicht. Wir glauben alle irgendwas. Wenn ich mich morgens zum Frühstück an den Tisch setze, dann glaube ich, dass dieser Stuhl nicht zusammenbricht. Der Glaube, von dem Johannes spricht, drückt eine Beziehung aus. Ich vertraue etwas. Und dieser Glaube kann vollkommen lächerlich und albern sein, ungerechtfertigt. Aber er kann auch berechtigt sein. Und Johannes sagt, der einzige Glaube, der berechtigt ist, der einzige Glaube, der alles entscheidet, ist der Glaube an Jesus Christus. Wer sein Vertrauen in Jesus Christus setzt, der hat eine Beziehung zu ihm, durch die er gerettet ist. Und diese Rettung ergibt sich dabei allein daraus, dass wir an den glauben, der retten kann. Es ist der Glaube an Jesus Christus als Sohn Gottes, der rettet, weil Jesus als Sohn Gottes der Einzige ist, der retten kann. Am Anfang des Johannes-Evangeliums, den wir uns im Advent angeschaut haben, dort wird Jesus so beschrieben, als Wort Gottes. Das heißt, das Wort war Gott. Durch ihn, durch das Wort ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Jesus Christus allein hat die Macht inne, um vor dem Verlorengehen zu retten und ewiges Leben zu schenken, weil er der Sohn Gottes ist. Wer ihm nicht vertraut, der lehnt das Leben selbst ab, der lehnt Gott ab. Johannes sagt, wir brauchen eine Rettungsleine. Wir brauchen eine Verbindung durch den Glauben hin mit dieser einzigartigen Person, die allein uns Leben schenken kann. Wenn wir die nicht haben, dann sind wir schon verurteilt. Ohne Jesus werden wir verloren gehen. Wir befinden uns dann schon jetzt in einem Zustand der Verurteilung. Das ist sicher. Da brauchen wir keinen Tag abwarten, wenn wir vor Gott stehen. Aber das ist nicht Gottes Ziel für irgendeinen von uns, für irgendeinen Menschen. Sein Ziel ist, dass Menschen seine Rettung annehmen. Aus Liebe hat er den Retter gesandt, damit er dich und mich aus dem Wasser zieht. Weil er weiß, dass wir nur so gerettet sein können. Und obwohl er genau weiß, dass ihn diese Rettungsaktion das eigene Leben kosten wird. Gottes Liebe für die Welt, für dich und mich, ist überwältigend groß. Wir werden sie unser ganzes Leben lang nicht ausloten können. Und die Hand des Retters ist in Reichweite. Die Rettungsleine ist da. Alles scheint so klar und einfach zu sein. Und doch lehnen manche Menschen die Rettung ab. Die Rettung ist in Reichweite und da geschieht das Unbegreifliche. Der Mann im Meer dreht sich weg vom Retter und schwimmt mit aller Kraft weg von ihm, bis es zu spät ist. Es scheint mindestens genauso unglaublich wie das Szenario am Anfang. Aber genauso unglaublich wie das Szenario am Anfang und genauso unglaublich wie die Reaktion Gottes als gleichgültiger und verurteilender Gott nicht stimmt mit diesem Bild vom Gott der Liebe. Genauso unbegreiflich mag es sein, aber es geschieht. Menschen schwimmen weg vom Retter. Sie denken sich, dort drüben ist die Party, obwohl das Schiff schon lange weg ist. Und Johannes schreibt in Vers 19, so vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen. Jesus, der Retter, wurde an der Seilwinde heruntergelassen, wenn man so will. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Sicherlich ist es unvorstellbar, dass irgendein Beweggrund so gewichtig sein könnte, dass der Mann im Meer die Rettung ausschlagen würde. So verrückt ist niemand, höchstens so betrunken. Aber Johannes zeigt uns hier auf, wovor wir eigentlich gerettet werden müssen. Es ist eine falsche und zerstörerische Liebe zur Finsternis. Eine Liebe, die darauf gründet, dass man sich in der Finsternis sicherer fühlt. Wenn man ins Licht tritt, so heißt es in Vers 21, dann wird dort offenbar, welche Motivation hinter unserem Handeln steckt. Am Anfang lesen wir von Gottes Motivation. Aus Liebe für die Welt gibt er seinen einzigen Sohn her. Es ist eine Liebe, die größer ist als der Tod und sie fordert uns Menschen heraus. In Gottes Liebe sehen wir, wie wahre Liebe aussieht. Hier sehen wir, wie viel Gott einsetzt, um die Welt zu retten, um eine Beziehung mit der Welt zu schaffen. Diese Liebe stellt alles andere in den Schatten. Größer und besser als Gottes Liebe in Jesus Christus geht Liebe nicht. Und diese Liebe, die Gott uns offenbart, die bringt alle menschlichen Argumente gegen Gott zum Schweigen. Hier wird klar, dass wir Gott vertrauen können. Und wenn wir angesichts dieses Liebesbeweises Gott immer noch nicht vertrauen, dann muss dahinter etwas anderes stecken. Eine tiefer liegende und eine finstere Motivation. Gut ist sie sicherlich nicht, wenn wir das Gute ablehnen. An Gott liegt es sicherlich nicht. Er hat uns seine Liebe auf die ultimative Weise erwiesen. Das Problem ist nicht der Retter, der unwillig oder nicht vertrauenswürdig wäre. Vielmehr spricht Johannes an, dass Menschen in die Finsternis flüchten aus Angst davor, dass das eigene Tun im Licht von Gottes Liebe als böse offenbart wird. Deshalb schreibt er in Vers 20, jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Stellen wir uns mal kurz vor. Dein Leben. Alles, was du jemals gedacht, getan, jemals gesagt hast, hier projiziert auf die Wände. Alles sichtbar. Was würde es über dein Leben aussagen? Wäre es eine Offenbarung selbstloser Liebe? Im Leben von Jesus offenbart Gott seine vollkommene Liebe für die Welt. Daran messen wir wahre Liebe. Wenn wir es wagen und ins Licht kommen, uns Jesus annähern, dann durchleuchtet seine Liebe unsere Taten und stellt unsere Motivation auf den Prüfstand. Und so zeigt die Liebe Gottes uns unser Verlorensein auf. Ja, wir sind verurteilt. Ja, wir sind verloren. Niemand will auf diese Weise bloßgestellt werden. Und die Versuchung kann sein, das Licht vermeiden zu wollen, damit unser Tun nicht aufgedeckt wird, damit wir so weiterleben können wie bisher. Aber wie der Mann, der in die Finsternis davon schwimmt, gibt es keine Hoffnung für jemanden, der von Jesus wegschwimmt. Das Urteil ist dann schon gewiss. Es ist eine tragische Ironie, wenn die, die schon längst verurteilt sind, so wie es Johannes hier sagt, dem Urteil über ihr Tun entgehen wollen, obwohl es schon ausgesprochen ist, und sich damit durch die Flucht in die Finsternis der einzigen Rettung verschließen. Wir müssen nicht denselben Fehler machen. Und die Alternative ist offensichtlich in Vers 21. Dort heißt es, wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Sprich, wer nicht vor der Wahrheit in die Finsternis flieht, sondern das Urteil über seine Taten annimmt, der kann gerettet werden. Dafür hat Jesus sich hingegeben, damit die Strafe für unser Handeln nicht uns treffen muss. Ja, wir sind verurteilt. Ja, wir verdienen Strafe. Jesus nimmt sie auf sich. Das ist die Rettungsaktion Gottes. Und wer darauf vertraut, der ist gerettet. Der hat ewiges Leben. Gott gibt uns eine einzige Alternative zum Verlorengehen. Und seine Motivation ist seine große und seine vollkommene und seine wahre Liebe. Und wer diesen Schritt ins Licht unternimmt, wohin Gott uns ruft, der zeigt, dass Gott selbst ihn aus der Finsternis gerettet hat. Und deshalb heißt es hier, ein solches Tun ist in Gott gegründet. Es findet seinen Grund und Ursprung in Gott. In diesem Handeln kommt zum Ausdruck, dass Gott diese neue Geburt geschenkt hat, so wie Jesus es Nikodemus erklärt hat. In diesem neuen geistlichen Leben schenkt Gott uns eine Beziehung durch den Glauben an Jesus Christus. Wir können es nicht selbst schaffen. aber wir können unseren Glauben in den Retter setzen. Und deshalb möchte ich zum Abschluss persönlich werden und fragen, in welche Richtung schwimmst du im Moment? Hin zum Retter oder hinaus in die Finsternis? Es gibt nur diese zwei Richtungen. Und wo stehst du? Bist du noch ein Verurteilter? Oder bist du schon ein Geretteter durch den Glauben an Jesus Christus? Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Gerettet oder verloren? Eine wichtigere Frage und eine wichtigere Antwort gibt es nicht. Daran hängt es, ob du ewiges Leben hast oder ob du verloren gehst. Und es muss niemand verloren gehen. Es muss niemand verurteilt bleiben. Wir müssen auch nicht das Unmögliche vollbringen, um gerettet zu sein. Gott will dir neues Leben schenken durch den Glauben an Jesus Christus. Bist du bereit für das neue Leben im Licht?